Zeit wach, sogar ein bisschen in Bewegung gekommen. Und ich darf euch heute mitnehmen in das Thema über die Gnade. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Rudolf Borchert. Und das Wichtigste haben wir heute schon gehört, was es über mich zu wissen gibt. Ich gehöre zu Gott. Bin sein Kind und geliebt. Das andere ist, lassen wir es hinter uns. Ich habe eine Frage an euch. Wer glaubt, gerettet allein aus Gnade ist richtig? Das stimmt, dieser Satz der Reformation. Darf ich um ein Handzeichen bitten? Wer glaubt das? Okay, ich glaube, ich packe zusammen. Ihr glaubt es eh alle. Was soll ich euch jetzt noch erzählen? Oh, entschuldigt. Ja, das ist old, das funktioniert nicht immer ganz. Aber ich muss dran, entschuldigt bitte. Ja, servus, Christi. Hey, du rufst an aus Berlin. Was, ich habe im Moment ein bisschen Probleme. Ja, ich weiß, du bist mein Freund und wir haben eine gute Freundschaft. Du hast mir was mitzuteilen. Oh, das freut mich sehr. Was hast du denn? Was, ich muss jetzt einen Vortrag halten. Ja, ein Fest, heute Abend in Berlin sein. Das ist aber ein bisschen eng. Von Linz, ich weiß nicht, ob da nach Berlin ein Flug geht. Was ist denn so wichtig? Du hast eine Feier, du gibst eine Party. Oh, Party finde ich cool. Um was geht's denn bei der Party? Kannst du mir das ganz schön sagen, weil ich muss hier, weißt eh. Weil sonst komme ich ja nicht an den Flieger dran. Ach so, dein Sohn. Ach so, dein Sohn ist, aha. Also du meinst der Sohn, der da in die Drogengeschichten eingewandert ist. Der damals so viel Geld aus der Firma abgezogen hat, dass ihr fast Konkurs gegangen seid. Na, der die Entziehungskur abgebrochen hat. Ach so, und der ist jetzt wieder da. Das finde ich cool. Aber hat er das Geld zurückgezahlt? Hat er den Familienschmuck wiedergebracht? Na, aber Entziehungskur hat er schon gemacht, oder? Und, auch nicht. Ach so, bewährt hat er sich dann also auch nicht. Ach so, und trotzdem schmeißt du eine Party. Das verstehe ich. Ach so, der war tot und jetzt lebt er. Ach so. Ja, du, ich werde schauen, dass ich kommen kann. Versteht ihr das? Das ist mal ein bisschen steil. Jetzt hat der da die Familie in den Ruin fast getrieben. Und der schmeißt eine Party, der ist noch nicht einmal sicher, ob er clean ist. Die meisten von euch haben es gemerkt, es ist der Versuch einer modernen Fassung von Lukas 15, die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Da geht es um Gnade. Der Bub ist wieder da. Der Bub war tot. Jetzt ist er lebendig und er wird überschüttet. Der Vater, der Papa wendet sich ihm zu, ohne irgendwas zu verlangen. Das kriege ich nicht ganz auf die Reihe. Wie geht's euch damit? Da ist Gott, der Vater, mit seiner Liebe, die sichtbar wird in seinem Handeln. Und dann ist der jüngere Sohn, der seine Verlorenheit erkennt und zum Vater zurückkehrt, weil er irgendwie erahnt, der Papa ist anders. Den Teil der Geschichte erzählen wir oft. Der ist uns gut bekannt. Wir reden selten über den älteren Sohn. Der ist ja da und hat trotzdem den Eindruck, vom Papa nichts zu bekommen und fortwährend für den Vater arbeiten zu müssen. Beide sind überrascht von Gottes Gnade, von der Gnade des Papas. Der eine nimmt's an und beim anderen lässt Jesus im Gleichnis es offen, was er damit tut. Ich weiß nicht, wie geht's euch mit diesem Gleichnis? Vielleicht als du zu Jesus kamst, hast du dich empfunden, weiß nicht deinen Hintergrund von deinem Leben, auch ein Stück weit wie dieser jüngere Sohn, vielleicht nicht so bei den Schweinen und so weiter, aber doch irgendwie herausgeholt aus manchem Schmutz. Und man war dankbar für die Gnade Gottes. Aber über die Jahre hin, jetzt sind wir ja immer beim Papa dabei, gerät die Gnade in Vergessenheit? Wir hören, was man als Christ zu tun hat und was nicht. Wir wissen, wir sollen uns engagieren und wir hauen uns rein, manchmal am Rande unserer Kräfte. Und wir sind neben dem Vater und trotzdem mit dem Herzen haben wir keinen Zugang, weil wir meinen, wir müssten uns was verdienen. Ich habe in meinem Leben ein Stück weit entdeckt, ich erlebe meinen Glauben manchmal zwischen dem Gefühl, es gibt Situationen, da empfinde ich mich wie dieser jüngere Sohn. Da gibt's Dinge in meinem Leben, die tauchen auf und ich falle auf die Nase und ich denke, oh, voll drin im Dreck. Und manchmal empfinde ich mich mehr wie dieser ältere Sohn, der mehr angetrieben ist, irgendwie Gott gefallen zu wollen und überhaupt nicht versteht, dass er geliebt ist und schon lange in Gottes Nähe. Wir haben gestern schon einen Vergleich gehört. Ich denke da manchmal, wir erleben bei der Bekehrung Gottes Gnade wie ein Geschenk. Aber dieses Geschenk, wenn wir es als in Geldform verstehen würden, ist wie ein Kredit, den man mir gibt und mit dem Rest meines Lebens als Christ muss ich ihn zurückzahlen. Blöd ist nur, dass die Kosten höher sind wie das, was ich geschenkt bekommen habe, weil nämlich Zinsen drauf sind. Jeder, der ein Haus hat und ein Kredit weiß, wie das ist. Und genauso sauer schauen wir manchmal drein als Christen in unserem Alltag. Ich möchte euch mitnehmen. Ich möchte euch in Bewegung setzen. Ich möchte euch keinen Fachvortrag mit theologischen Spitzfindigkeiten geben, sondern ich möchte, dass die Gnade euch bewegt, durch den Kopf hindurch in euer Herz hinein und uns in Bewegung setzt. Natürlich müssen wir dazu das Wort Gottes anschauen und die Gnade Gottes. Ich möchte sie euch vor Augen malen. Ich möchte euch mitnehmen, wie Jesus das bei Maria und Martha gemacht hat. Ihr kennt die zwei Schwestern von Lazarus. Die waren im Religionsunterricht ziemlich gut. Und als dann der Lazarus tot war und Jesus sagt, hey, ihr wisst schon, dass euer Bruder aufersteht, haben sie beide gesagt, ja, ich weiß, die Auferstehung kommt. Am Sankt Nimmerleinstag. Wir werden das nicht erleben. Irgendwann einmal hat man uns gelehrt. Und ich kann es wiederholen. Ich habe gut aufgepasst. Ich kann die Dogmatik richtig wiedergeben. Und Jesus durchbricht den Dogmatikunterricht. Ich bin für Dogmatik, wichtig. Aber er durchbricht das und sagt, liebe Leute, die Auferstehung bin ich. Ich bringe sie in deinen Alltag rein. Ich möchte, dass wir nicht die Gnade als Dogma wiederholen können und wir stimmen alle ja, das stimmt. Ich möchte, dass die Gnade so in unserem Leben ist, dass unsere Gemeinden geprägt sind von Gnade und nicht von Unbarmherzigkeit und Gesetzlichkeit. Dass wer auf die Nase fällt, gemieden ist und wie das früher bei den alten Kirchenvätern waren, man musste dann erst ganz hinten sitzen, über eine gewisse Zeit und Buße tun, sichtbar, bis man wieder so ganz dazugehören durfte in der Gemeinde. Nein, ich möchte, dass sie uns bewegt und zwar so bewegt, dass die Menschen um uns herum merken, das sind Leute, die haben Gnade. Und da kann ich als jemand mit einem Leben voll Müll hingehen, weil mir Gnade widerfährt und nicht Aburteilung und Verurteilung. Allein Gottes Gnade. Das Erste, ich möchte euch anschauen, Luther hat es entdeckt, er rettet allein aus Gnade. Ich weiß, wir haben schon viel über Luther geredet. Seine Frage war ja, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und wir verstehen das, wir haben es gehört, ich nenne es nur noch einmal. Es ist klar von der Vorstellung, die man über Gott und ein Leben mit Gott damals hatte. Es ist logisch, dass er diese Frage gestellt hat. Gott hat sie ihm beantwortet. Aber es haben andere Leute über Gnade noch geschrieben. Calvin ist jemand und es ist spannend, seine Institutio zu lesen. Er schreibt von verschiedenen Arten der Gnade, von einer allgemeinen Gnade, von einer besonderen Gnade, die sagt, es gibt keinen freien Willen des Menschen. Er setzt sich auseinander mit seinen Gegnern damals und sagt, nein, diese Aufteilung, es gibt eine wirkende Gnade, die uns ein Wollen schenkt. Und dann eine mitwirkende Gnade, die uns das Gelingen schenkt. Das ist Müll. Es ist Gottes Gnade allein. Und erinnert in seinem Werk an Hesekiel 36, Vers 26, folgende, um klar zu machen, was Gnade in seinen Augen ist. Ich lese euch das vor. Denn ich will euch aus all den Völkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und wieder in ein Land bringen. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen. Dienst will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist geben und das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist Gnade. Das hat Jesus in die Tat umgesetzt mit seinem Sterben, Auferstehen und mit dem er uns seinen Geist zu Pfingsten gegeben hat. Das ist nur Geschenk. Luther hat die Gnade im Römerbrief wiederentdeckt. Dieses gerettet allein aus Gnade. Und ich möchte einfach einige Verse aus dem Römerbrief lesen und uns vor Augen malen, wie er das entfaltet hat. Vieles entwickelt sich aus den Versen 16 und 17 aus dem Römerbrief, wo er so die Hauptschlagzeile gibt für diesen Brief. Diese Gerechtigkeit, die Gott zuspricht, nicht die Gerechtigkeit, die ich erarbeiten muss. Und dann entfaltet er diese Gedanken, indem er erst einmal nachweist, dass die gesamte Menschheit bedürftig ist. Sie braucht die Gnade Gottes, denn sie ist nicht in der Lage, Gott zu gefallen. Er weist es nach anhand den Heiden und er weist es nach über die Juden. Er sagt, letztlich hat niemand etwas vorzubringen. Und fasst das dann zusammen im dritten Kapitel, wo er schreibt, denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften, Vers 20, steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn sie alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Sie ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Gnade führt Paulus hier aus in seinem Brief, geht an Menschen, die keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben, die sich von ihm abgewendet haben und die Gott zu Recht verurteilen kann. Keiner könnte Gott einen Vorwurf machen und sagen, du bist ungerecht. Niemand. Egal, wie sehr man sich anstrengt. Und dann entfaltet Paulus das weiter in seinem Brief an die Römer. Er schreibt im 5. Kapitel von einem Frieden und einer Hoffnung, die wir haben. Im Kapitel 4 entfaltet er das an dem, was Gott sichtbar gemacht hat an Abraham, dass nämlich diese Gerechtigkeit durch Glauben zugesprochen wird und damit kein Werk ist, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und im Kapitel 5 heißt es, und ich möchte nochmal einige Verse lesen, ab Vers 1, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Die Grundlage, nicht ein Beiwerk. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Gott geht sicher, dass seine Liebe, seine Gnade bei uns ankommt. Um Gnade zu verstehen, müssen wir die Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes verstehen, und der steht gegenüber die Sündhaftigkeit des Menschen. Gottes Liebe. Liebt ihr auch Johannes 3, Vers 16? Das Dumme ist, da steht aber, Gott liebt die Welt. Nicht die Frommen, nicht die Braven, nicht die, die sich anstrengen, sondern die Welt, die sich abgewendet hat von Gott. Und Gnade ist doch die Auswirkung, dass Liebe in Aktion tritt und sich dem Menschen wieder zuwendet. Gnade beruht auf der Liebe Gottes und weil Gott auch heilig ist, muss er den Weg der Versöhnung finden und schaffen. Gottes Liebe, ich finde es großartig, die Szene, als Jesus am Kreuz hängt und bevor er sagt, es ist vollbracht, also er ist am Höhepunkt angelangt, was er tun will, schaut er hinunter und sieht seine Mutter und sagt, du, das ist Johannes, dein Sohn. Ich finde das krass. Jesus stirbt für die Schuld der Welt. Das ist Liebe. Sein Auftrag wird erfüllt. Da ist doch jetzt seine Mutter im Moment, die soll sich doch nicht so anstellen, die wird doch die paar Jahre ohne Versorgung auskommen, oder? Hey, für die ganze Welt, für alle, die an Gott glauben, wird man doch aushalten. Ein bisschen hungern, ein bisschen darben, unter der Brücke schlafen. Ist ja nicht so ganz schlimm. Das ist Gottes Liebe. Die stirbt für die gesamte Welt und zugleich den Einzelnen und sein Wohlergehen nicht übersieht. So wendet sich Gott uns zu. Das ist das Spektrum von Gottes Liebe und von Gottes Gnade. Manchmal verstehen wir das mit der Gnade und der Liebe nur nicht so ganz, weil wir, ich meine, ein bisschen das mit der Sünde noch nicht so ganz verstehen. Wir machen so Milchmädchenrechnungen. Darf ich eine mit euch anstellen? Viele von euch wissen, das Alte Testament hat 613 Geh- und Verbote. Und angenommen, ich wäre relativ gut drauf, sagen wir mal so, ein Gebot am Tag und ein Verbot kriege ich nicht ganz auf die Reihe. Also einmal tue ich was, was ich nicht tun dürfte, und einmal tue ich etwas nicht, was ich tun sollte. Und irgendwas spielt sich noch in meinem Kopf ab. Also 3 am Tag, finde ich, ist ziemlich gut. Wenn das alle schaffen würden, sähe die Welt schon ein bisschen anders aus. 3 am Tag, 21 in der Woche. Wie viele Tage hat das Jahr? 365? Wir machen es ganz einfach. 3 mal 365 ist etwa 1000. Ich bin etwas über 50. Genau sage ich es nicht. Kommen wir auf weit über 50.000 Mal daneben gelangt. Und als gute Skifahrernation im Slalom wissen wir, es langt ein Tor zu verfehlen und du bist disqualifiziert. Ich weiß, das hinkt. Aber es soll uns ein bisschen vor Augen führen, wo das Ganze hinführt. Und wisst ihr, Sünde ist viel, viel tiefer. Ich möchte euch das verdeutlichen. Ich habe ein Glas Wasser mitgebracht. Das war ungeplant. Wir glauben manchmal, Sünde sei in unserem Leben so etwas wie hier diese Steinchen. Die sind halt blöderweise drin, aber sie machen mit meinem Leben relativ wenig. Und jetzt gehe ich her als guter Christ und fische da so ein Steinchen nach dem anderen wieder raus. Sünde ist nach biblischem Verständnis viel, viel mehr. Ich habe dort eine Flasche gefunden in einem Putzraum mit Reiniger. Ich kann das da jetzt reingießen. Wer sagt denn, dass es Reiniger ist? Könnte doch auch Gift sein. Das kann ich nicht mehr gerade so rausfischen, sondern dieses Mittel, was immer ich hier reingieße, durchwirkt mein ganzes Leben. Sünde ist nicht nur so kleine Flecken in meinem Leben, sondern Sünde ist etwas, das mein Leben komplett durchwirkt und bestimmt. So erzählt es uns der Sündenfall. Das Problem ist, dass dem Menschen von Gott geschaffen die Möglichkeit gegeben wird, sich zu entscheiden. Und dann kommt von außen jemand und sagt, sollte Gott gesagt haben? Das ist so leise flüstern. Du, es entgeht dir etwas. Gott meint es nicht wirklich gut mit dir. Da gibt's nämlich ein paar Sachen, die gibt er dir nicht. Du könntest sein wie Gott. Gott hat was gesagt mit Sterben? Das ist ein Schmoren. Vergiss es. Dieses Sein wollen wie Gott, nicht länger Geschöpf sein wollen, ist das Urwesen von Sünde, die Rebellion gegen Gott, und die durchzieht unser ganzes Leben. Das geht viel, viel tiefer und wir sollten Sünde nicht auf so einen Sündenkatalog reduzieren. Darf ich euch aus meinem Leben etwas sagen, was ich entdeckt habe? In meinem Leben, es ist für mich schmerzhaft, eine Mutter gehabt zu haben, die über 30 Jahre Alkoholiker war. Das hat als Teenager mit mir etwas gemacht. Ich habe Annahme, Liebe, ich kann mich kaum daran erinnern. Und ich habe eine Reaktion gelernt, ich habe mich zurückgezogen, wurde sachlich, weil das hat mir Bestätigung gegeben und Halt. Und man kommt in die Jahre, entdeckt das andere Geschlecht, findet eine Dame, das habe ich auch, die liebe ich, und habe ich geheiratet. Und wenn jetzt vorher Sünde in meinem Leben mich zu einem Opfer gemacht hat, wurde ich aber in der Ehe und als Vater zum Täter. Weil diese Sünde, die jetzt meine Mutter, und das hat ja auch wieder Wurzeln, in meinem Leben Dinge zerstört hat, habe ich mich zurückgezogen und war nicht beziehungsfähig gegenüber meiner Frau und meiner Tochter, den Menschen, die mir am nächsten stehen. Hören wir auf, die Sünde zu reduzieren auf so ein paar ethische Regeln. Es ist zum Heulen. Sünde macht unser Leben kaputt und die Beziehungen kaputt. Und das ist in unseren christlichen Kreisen nicht anders. Ich habe so viel Tränen gesehen unter Christen, wie Christen mit Christen umgehen. Es ist manchmal zum Heulen. Aber wir glauben ja alle, allein aus Gnade gerettet. Komm mal runter von unserem stolzen Pferd der Selbstüberschätzung. Nein, Sünde, ich natürlich nicht. Ich mache ja alles richtig. Ich habe die richtige Theologie und ethisch bin ich auch ganz richtig. Leute, Sünde ist viel, viel, viel tiefer. Die ist tief drunten in unserem Herzen drin. In Schichten, wo wir sie nicht vermuten. Aber die bestimmt auch unsere Beziehungen, das Zueinander. Und sie fügt vielen anderen Menschen und oft denen, die wir am meisten lieben, am tiefsten Schmerz zu. Sonst hätte doch Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen, wenn Sünde eine Bagatelle wäre. Johannes schreibt, als Jesus kam, mit ihm wurde Gnade und Wahrheit. Und wir haben von ihm genommen, Johannes 1, Vers 16, Gnade um Gnade. Da will Gott rein. Gottes Gnade erkennt nur, wer die Heiligkeit Gottes anerkennt. Gottes Gnade erkennt nur, wer die Liebe Gottes erkennt. Und Gottes Gnade erkennt nur, wer die eigene Sündhaftigkeit bekennt. Aber ich möchte dort hier nicht stehen bleiben. Das sind vielleicht Dinge, die euch gut bekannt sind. Die nennen wir auch immer wieder in unserer Evangelisation. Aber ich habe diese Teilüberschrift angefangen mit gerettet allein aus Gnade. Auch Luther hat mit seinem Denken bei sich angefangen. Er hat eine legitime Frage gestellt, aber er hat das Thema von seiner eigenen Seite angegangen. Ich möchte das Thema der Gnade in einen größeren Kontext stellen. Wir müssen sie von Gott her sehen. Es geht um mehr als nur die persönliche Errettung. Die ist wichtig, ja. Aber es geht um viel, viel mehr. Gottes Gnade ist viel, viel größer. Darf ich es so sagen und vergleichen mit einer Sanduhr? Ich weiß, heute gibt's das kaum noch, so eine für die Eier. 5 Minuten rinnt der Sand durch. Kreuz und Auferstehung sind der Punkt, wo der Sand von oben durch muss, um nach unten zu kommen. Dieser Knotenpunkt, dieser Punkt ist Kreuz und Auferstehung. Aber dort ist viel, viel vorher geschehen, was diesen Punkt vorbereitet hat. Und dieser Punkt ermöglicht eine ganze Fülle von Dingen, die wir als Christen manchmal relativ stiefmütterlich behandeln. Wisst ihr, wenn meine Frau und ich Krach haben, ich bin dankbar, wenn das dann nach ein paar Stunden, kann auch schon mal länger dauern, dazu kommt, dass der eine den anderen um Vergebung bittet. Und in der Regel stimmt der andere dann ein und bittet auch um Vergebung. Warum vergeben wir einander? Weil wir lieben. Wie oft werden wir noch über das, dass wir einander vergeben haben, reden? In der Regel nicht mehr so oft, sondern wir lieben es, dass unsere Gemeinschaft wiederhergestellt ist und wir in Gemeinschaft miteinander leben können. Die Vergebung ist dazu da, damit wir das Leben mit Gott gestalten können und in Beziehung mit ihm leben können. Aber ich frage mich, wie viele Predigten immer wieder darum kreisen, du bist schuldig, du bist schuldig, du bist schuldig, du bist schuldig. Ich kenne Leute, die haben mir erzählt, sie kommen aus dem Gottesdienst und jedes Mal sind sie fertig, weil sie wieder mal wissen, wie schlecht sie sind. Irgendwie hat Jesus auch so gepredigt, gell? Die Leute sind alle davongelaufen, weil sie immer wussten, wie schlecht sie sind. Hat ihnen Jesus knallhart auf den Kopf zugesagt. Na, die Füße hat er nicht gewaschen, er hat die Köpfe gewaschen. Ich weiß. Ich möchte euch Gnade aus Gottes Perspektive vor Augen führen. Paulus schreibt den Epheserbrief und dort fängt im Epheserbrief fängt die Gnade an, dass er schreibt, Epheser 3, von der Fülle des Segens Gottes. Und wo setzt die denn an? Er sagt, dieser Fülle des Segens Gottes ist in Christus, durch Jesus uns vermittelt. Und die fängt nicht am Kreuz an, sondern er schreibt, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Da fängt Gottes Gnade an. Er erwählt. Jetzt streiten wir, hat jetzt Luther recht oder Calvin mit diesen Vorherbestimmungen und diesen Sachen. Das steht aber gar nicht da. Wir denken wieder nur, bin ich jetzt gerettet oder nicht? Oder wie ist das? Wie kann ich Gewissheit haben darüber? Hier steht, ihr seid erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadliches Leben führen, ein Leben in der Gegenwart Gottes und erfüllt von seiner Liebe. Die Erwählung ist, dass Gott unser Leben rein macht, heiligt, dass wir zu Gott gehören und dass wir in seiner Gegenwart leben können. Als seine geliebte Kinder. Erfüllt von Gottes Liebe. Paulus schreibt dann später, dass er betet dafür, dass wir diese Liebe Gottes erkennen. Nein, nicht die Liebe, die wir zu Gott haben, sondern die Liebe, die Gott zu uns hat. Gnade ist dazu da, dass wir in einer Gemeinschaft mit Gott leben können. Dass wir erfüllt sind von seiner Liebe. Sie ist dazu da, dass wir wieder das Leben, was Gott sich gedacht hat, als Ebenbilder Gottes in einer ungetrübten Beziehung zu Gott und mit den anderen Menschen und auch mit dem Rest der Schöpfung. Dann schreibt er hier von der Erlösung. Und er erschreibt von dem, was Jesus getan hat, in ihm haben wir diese Gnade bekommen. Ich könnte auf vieles tiefer eingehen, aber was mich fasziniert an diesem, was er hier ausführt, ist, dass am Ende nicht die Rettung des Menschen steht, sondern er schreibt, wenn wir den Epheserbrief weiterlesen, am Ende steht, Gott hat Jesus aus dem Tod herausgeholt und hat ihn auf den Thron zur Rechten Gottes gesetzt. Liebe Geschwister, es geht um die Herrschaft Gottes. Es geht um den Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Damit wir am Ende in unserer Bestimmung, die Gott sich gedacht hat, leben können. Und das Coole ist, das ist Gnade. Und deswegen haben wir Hoffnung, am Ende kriegt Gott das hin. Es steht in der Offenbarung. Und ich liebe dieses Kapitel, wo es heißt, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Es gibt keinen Schmerz, kein Leid, keine Krankheit, kein Tod. Tod und Teufel sind in den Feuersee geworfen, wie immer der aussieht, ist mir egal, aber sie sind weg. Und es gibt eine Gemeinschaft, die durch nichts mehr getrübt wird. Gott wohnt unter uns. Wie kommt es denn? Weil Gott gnädig ist. Das ist das Ziel, dass Gott die Ehre bekommt und seine Ebenbilder in der Beziehung leben, wie er sich das immer gedacht hat. Als Einzelner darf ich dankbar sein über die Rettung. Aber lasst uns Gnade in diesem großen Kontext sehen. Gott schenkt eine Gnade und er kann die Gnade schenken, weil er nämlich den Tod und den Teufel besiegt hat und die Sünde. Wie wollte er uns Gnade schenken, wenn er die Gegner nicht besiegt hätte? Das wäre höchstens vorübergehend, oder? Gottes Gnade ist so groß und ich finde es schön, dass alle Briefe des Paulus anfangen, den Heiligen in. Selbst den Korinthern. Und das war ein ziemlicher Saustall. Paulus sagt, das, was euch als Kinder Gottes ausmacht, ist, ihr seid Heilige. Das ist eure Identität, die Gott euch durch Gnade geschenkt hat. Er sagt, diese Heiligen können sündigen. Und er nennt sich auch selbst den größten Sünder, weil er die Christen verfolgt hat. Aber das, was uns ausmacht, und das ist Gnade, ist das, was wir heute sind, uns identifiziert ist, die Zugehörigkeit zu Gott. Und weil Gott heilig ist, darf ich heilig sein. Und dann gibt es so tolle Bilder im Epheserbrief. Die Gläubigen werden benannt als Familie Gottes, Volk Gottes, Tempel Gottes, Himmelsbürger. Fragt doch einfach mal einen, der hier bei uns um Asyl ansucht, was es bedeutet, ohne Heimat zu sein. Dann verstehen wir, was es heißt, Himmelsbürger zu sein. Ich möchte Gottes Gnade aber auch in Verbindung setzen mit, oder ich möchte einen Aspekt vor Augen führen. Gottes Gnade wird sichtbar in Jesus, ja, das haben wir gesagt. Aber es ist Gott als Ganzes mit dabei. Es ist Gott der Vater, der die Welt liebt. Es ist Gott der Vater, der seinen Sohn sendet. Und damit er die Gnade für uns schafft, ist er auch bereit, seinen Geist hinzugeben, hineinzugeben und wieder in uns gegenwärtig zu sein, in jedem Christen und in der Gemeinde als versammeltes Volk Gottes. Er bezeichnet das als Gnade, dass er uns so beschenkt. Und wenn wir etwas von der Gnade Gottes verstanden haben, können wir gar nicht mehr anders, als uns dieser Selbstsendung Gottes anzuschließen und den Menschen, die diese Gnade nicht können, sie auch zu bringen. Wer Gnade nur für sich versteht, ist ein Egoist. Ein frommer Egoist, aber trotzdem ein Egoist. Es ist ihm Schnurzpiep egal. Hauptsache ich. Wer Gnade versteht, kann nicht anders, als sie zu gewähren und weiterzugeben und zu leben. Und ich frage mich manchmal, ich habe auch manchmal so Anwandlungen, wo ich mit Leuten nicht zurechtkomme. Die nerven mich. Was habe ich verstanden von Gottes Gnade? Wie sehr bin ich bestimmt von Gottes Gnade, wenn ich jetzt dem Bruder, der Schwester begegne? Manchmal befürchte ich herzlich wenig. Zumindest mein Verhalten offenbart, dass in meinem Herzen noch wenig von Gottes Gnade Raum gefasst hat.
Gnade. Damit möchte ich zu einem letzten Punkt kommen, allein Gottes Gnade in Frage gestellt. Gottes Gnade, wir empfangen sie umsonst. Jesus hat sie das Leben gekostet. Damit ist sie unendlich kostbar. Ich möchte Gottes Gnade in unsere Zeit hineinstellen. Was bedeutet es, dass Gottes Gnade da ist für eine Gesellschaft, die hoffnungslos leistungsorientiert ist? Du bist was, du leistest was, dann bist du jemand. Hast du nichts, kannst du nichts, bist du nichts. Und bitte erzählt mir nicht, dass das im Augenblick der Bekehrung an der Tür ins Gemeindezentrum abgegeben wäre. Warum haben wir so viele ausgebrannte Christen? Weil sie so aus Gnade leben? Ich verurteile niemanden, bitte versteht mich nicht falsch. Es beschäftigt mich, es tut mir weh. Und ich kenne solchen Zustand, wo du so gerade dran bist, vielleicht kurz vorm Kippen. Aber wir polieren dann an der Oberfläche und sollten ans Herz schauen und was wir über Gottes Gnade verstanden haben. Was machen wir mit Gottes Gnade in einer Zeit, die ablehnt, dass es eine Wahrheit gibt, sondern es gibt persönliche Wahrheiten? Wir sind in einer Welt, die völlig ohne Orientierung zu sein scheint, weil alles gleichgültig ist. Wie befreiend kann Gnade sein, wenn wir sie dort hinein sagen und den Menschen Orientierung geben können, anbieten können? Was bedeutet, wenn ich nur dieses eine Leben habe und spätestens, wenn der Sargdeckel zufällt, alles vorbei ist? Was bedeutet das, wenn ich so mein Leben lebe? Ich muss alles drin haben, was irgendwie reingeht. Was bedeutet in dem Kontext, Gnade zu haben? Und auch das ein oder andere nicht erleben und empfangen zu müssen und trotzdem ein gutes Leben erlebt zu haben? Ich habe den Eindruck, unsere Gesellschaft schreit nach Gnade. Nur sie sucht bei uns Christen nicht. Bei uns sucht sie am Ende als Letztes. Ich möchte den Blick noch werfen, nicht nur auf unsere Gesellschaft, sondern auch Glauben im Alltag. Manchmal hört man den Vorwurf, du redest viel zu viel über Gnade. Du betonst die Liebe Gottes viel zu sehr. Und ein bekannter Prediger, Martin Lloyd-Jones, dem man eigentlich nicht so eine wässrige Verkündigung nachsagen könnte, er war ziemlich heftig und klar, der sagt, der Vorwurf zeigt mir, dass ich das Evangelium richtig verkünde. Würde ich Rettung aus Frömmigkeit predigen, gäbe es diesen Vorwurf gar nicht. Gnade hat immer die Gefahr, missverstanden und missbraucht zu werden. Sonst wäre sie keine Gnade. Ich schließe mit ein paar herausfordernden Gedanken. Der Paulus hatte schon ein Problem, dass es zu seiner Zeit Christen gab, die mit Gnade angefangen haben und dann in eine andere Schiene kamen. Der Galaterbrief macht das ganz klar. Und wer da mal ein bisschen studiert hat, merkt, alle Briefe haben am Anfang eine Danksagung, aber beim Galaterbrief, der Paulus holt es nicht mehr aus. Der hat gar keine Zeit, gar keinen Platz mehr für Danksagung. Der ist so aufgebracht, der sagt, Leute, jetzt habt ihr mit Gnade angefangen, seid ihr denn deppert, dass ihr jetzt da diesen Irrlehrern hinterher rennt? Und die machen was ganz Typisches. Das ist so fromm verkleidet, das ist so ein bisschen versteckt. Die sagen nicht, Jesus ist falsch. Die sagen auch nicht, das Kreuz ist falsch, das sei unwichtig. Nein, Gnade ist wichtig. Aber wenn du ein richtig guter Christ sein willst, dann musst du auch das jüdische Gesetz halten. Die sagen nicht, das ist falsch, das brauchst du alles nicht. Nein, da fehlt so ein bisschen Zum richtig guten Sein. Das ist ja Gnade, sind 98%. Oh, wir geben ihnen sogar 99%. Aber das entscheidende i-Tüpfelchen ist das 1%. Und das wissen wir, wie das auszusehen hat. Und wir legen es dir auf. Und das beobachte ich in meinem Empfinden immer wieder. In dieser Gefahr stehen wir auch. Ich frage mich manchmal, warum in unseren Kreisen so auf der Richtigkeit der eigenen Theologie bestanden wird und drumherum gestritten wird. Auf den Details. Ich rede nicht über die theologische Position. Ich rede über die Art und Weise, wie gestritten wird. Und jetzt sage ich euch eins, wir reden von über 20.000 christlichen Denominationen auf dieser Erde. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass eine einzige die richtige ist und die völlig richtige Theologie hat. Außer natürlich wir AG Göhler, ganz klar. Das macht für mich ein Riesenfragezeichen dahinter. Nicht, was wir bekennen, jawohl, allein aus Gnade, das sagen wir laut, das schreiben wir, das proklamieren wir. Ich frage, was wir leben. Dann sind wir stolz auf unser Bibelverständnis. Ja, wenn wir zusammenkommen, wir sind doch überzeugt, am letzten Ende sind wir diejenigen, die die Bibel am tiefsten auslegen. Habe ich gehört. Öffentlich. Verantwortungsträger. Was erzählt mir das über die Rolle der Gnade? Hören wir auf, uns was vorzumachen. Jesus hatte die größten Probleme mit den Pharisäern. Die Pharisäer waren die Frommen der damaligen Zeit. Die wollten Gottes Wort ausleben. Ich glaube, das wollen wir auch. Wir wollen bibeltreu sein. Die anderen sind es ja nicht. Das wollten die Pharisäer auch. Aber für die Pharisäer schimpfen wir. Wie schlimm die waren, wie arrogant, wie selbstherrlich sie waren. Um ja nicht hinnehmen zu müssen, dass Jesus vielleicht auch uns, den Frommen der heutigen Zeit, was sagen möchte. Die Kritik, die Jesus an die Pharisäer richtet, die sehen wir nicht für uns. Die war für die Pharisäer. Wir sind es definitiv nicht. Deswegen schimpfen wir gerne über die Pharisäer und sind fein draußen. Liebe Geschwister, wir stehen in der Gefahr Gottes Gnade plus. Und vielleicht ist dieses Plus da, um uns Sicherheit zu geben. Wir Menschen haben das Anliegen, Glauben fassbar zu machen, irgendwie etwas zu haben, wo ich weiß, ich bin richtig mit Gott unterwegs. Die evangelikale Version ist die Richtigkeit des Glaubens, vielleicht das richtige ethische Verhalten. Es gibt auch eine charismatische Version. Wenn ich beständig etwas Übernatürliches erleben muss, kann es sein, dass ich es missbrauche, damit ich die Gewissheit habe, mit Gott richtig unterwegs zu sein. Genauso wie die evangelikale Version, wenn die Richtigkeit meiner Theologie mir die Gewissheit geben muss, dass ich richtig mit Gott unterwegs bin. Dann missbrauche ich zweimal gute Dinge. Ich bin für gute Theologie, für gesunde Theologie, die aus dem Wort Gottes sich reformieren lässt. Aber ich missbrauche sie zu etwas, wozu sie nicht da ist, nämlich mir Sicherheit zu geben. Ich schließe mit 2, 3 Sätzen aus meinem eigenen Erleben. Es gab eine Zeit, eine Phase in meinem Leben, wo ich unterwegs war mit Gott und ich dachte, hey, ich habe das so einigermaßen im Griff. Ich weiß so etwa, was in der Bibel steht. Professor werde ich nicht. So intelligent bin ich nicht, aber ich glaube, ich weiß, wie es einigermaßen läuft. Ich setze mich ein, das ein oder andere Mal wirst du gefragt, was sagen zu können oder nicht. Ich glaube, ich weiß, wie das mit Jesus geht. Ich kriege das einigermaßen hin, die Gemeinde läuft ganz gut, wo ich bin. Habe auch so ein bisschen dazu beigetragen. Und dann ist mein Leben komplett entgleist. Und in der Krise bin ich dankbar, Gott erlebt zu haben, dass er mir in einer Art seine Gnade vor Augen geführt hat, dass ich zum ersten Mal nicht nur mit dem Kopf gesagt habe, ja, das ist so, sondern ich habe darüber geweint. Und ich möchte sagen, ich habe den Kopf nicht ausgeschalten. Die Gnade möchte auch den Verstand gebrauchen, aber wenn sie nur im Verstand ist und mich nicht als Person betrifft, dann kommt sie zu kurz. Und ich bin sehr dankbar, dass es Gottes Gnade war, die mich in dieser Krise berührt hat und bewegt hat und ich Gottes Gnade tiefer in mein Herz hinein erlebt habe. Und ich habe dort auch etwas entdeckt. Ich dachte immer, ja, ich liebe Gott, Gott liebt mich. Das habe ich verkündigt, immer aus Überzeugung. Ich habe in diesem Augenblick, wo ich zum ersten Mal darüber geweint habe, dass mich Gott liebt, entdeckt, Rudolf, warum ist dir die Anerkennung von manchen Geschwistern so wichtig? Du holst die Liebe von ihnen. Also setze ich die Gnade Gottes beiseite. Ich brauche zusätzlich zur Gnade Gottes die Anerkennung meiner Geschwister. Und das hat wahnsinnig wehgetan. Ich hätte das nicht in meinem Herzen vermutet. Und ich hätte nicht vermutet, dass das meine Art und Weise, Jesus zu dienen und der Gemeinde zu dienen, beeinflusst. Ich war schockiert, aber überzeugt, dass ich das zugeben konnte, war, weil Gott mir seine Gnade und Liebe vor Augen gestellt hat. Da musste ich mich nicht wehren, da musste ich nicht meine Stacheln ausfahren, konnte sagen, ja Herr, so ist es. Ich bekenne es dir einfach. Und das ist mein Anliegen und damit schließe ich. Bitte schau auf Gott und seine Gnade. Und bitte bejahe sie nicht nur mit dem Verstand, sondern habe den Mut, dich von Gottes Gnade und Wahrheit in Frage stellen zu lassen und nach den Motiven deines Herzens. Und ich wünsche dir nicht die Krise, die ich hatte, aber was ich dir wünsche, ist Gottes Gnade und Liebe in dieser Tiefe zu erleben, die mein Leben nach so vielen Jahren als Christ in einer Art revolutioniert hat und vertieft hat, für die ich nur dankbar bin. Amen. Ich möchte euch Raum geben für Fragen noch für einen Augenblick, bevor dann die Sonja gleich die Pause ansagt.
Ja, weil sich sonst niemand meldet, möchte ich einfach sagen, es war ein fantastischer Vortrag. Und ich werde mir die CD kaufen und 4 Wochen dran zu essen haben. Und ich möchte mich einfach bedanken und noch eine kleine Frage dazu stellen. Mich bewegt immer Psalm 51, 10, wenn David Gott bittet, gib mir ein neues Herz, ich bitte dich. Gib mir einen gewissen Geist. Und vieles von dem, was du gesagt hast, scheint mir wirklich die buchstäbliche Antwort zu sein auf diese große Bitte Davids. Stimmst du dazu?
Ja. Ich kann es nicht machen, nicht durch Anstrengung. Es ist Gott, der uns seinen Geist schenkt und dieses neue Herz schafft. Gnade ist nicht verdienbar, ich kann nichts tun, um sie wirklich mehr zu bekommen. Ich kann sie einfach nur annehmen. Ich kenne diese Sehnsucht. Deswegen freue ich mich so wahnsinnig auf den Augenblick der Vervollkommnung oder der Vollendung des Heils in der Gegenwart Gottes zu sein, wenn keine Beziehung mehr getrübt ist. Deswegen habe ich Hoffnung.
Ja, ich möchte auch herzlich danken dafür und auch noch kurz was aus meinem Leben sagen, weil ich kenne das schon von mir auch, von früher, dass ich auch öfter so gedacht habe wie, ich weiß, Jesus liebt mich zu 100%, aber ja, wenn ich noch etwas konsequenter leben würde, dann wäre es vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Habe ich habe mich sehr oft eben auch schuldig gefühlt oder nicht in der Lage, wirklich die Beziehung zu Jesus zu genießen, mich wirklich daran zu erfreuen, bis ich dann bei einem Vortrag einmal, ja, da hat der Redner nur gesagt, so sinngemäß, ich bin in erster Linie ein von Gott geliebtes Kind, und das, ja, hat dann so eingeschlagen, dass das mein Bild von, ja, Gottes Liebe und Gnade für immer verändert hat. Und an das habe ich jetzt wieder denken müssen, wo ich jetzt das wieder gehört habe. Dankeschön dafür. Ja.
Vielen Dank, das ist sehr ermutigend.
Ja, danke auch, Rudolf, für einen guten Vortrag. Und meine Frage ist, oder was ich nicht ganz verstanden habe, ist, du hast am Anfang was gesagt über den Calvinismus, eben dass der Calvinismus sagt, dass Gottes Gnade uns quasi befähigt, mit ihm in Kontakt zu treten, oder dass quasi die Gnade alles macht, und was du dann bestätigt hast, aber du hast dann irgendwie gesagt, das ist Mist vom Calvinismus. Ich habe das nicht ganz verstanden.
Okay, nein, also was ich meinte war, Calvin setzt sich auseinander mit andere Lehre, die das aufteilt, diese Gnade in eine wirkende und eine mitwirkende Gnade. Und die dann doch den Menschen wieder auf einen Podest hebt, wo die Gnade Gottes anknüpft. Also die Gnade Gottes wirkt, aber sie sucht sich so einen Punkt, der vom Menschen erarbeitet werden muss und die ihn dann auffordert, und die Gnade ist nicht mehr ganz aus Gnade, sondern die Gnade ist, naja, also das, was dir fehlt, das leistet die Gnade, aber ganz ohne dich geht's auch nicht. Und da ist Calvin sehr scharf dagegen vorgegangen. Also hat er recht deutliche Worte gefunden im zweiten Buch von der Institutio, glaube ich, im zweiten Kapitel ist das.
Noch eine Frage?
Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für den Vortrag, der mich sehr persönlich angesprochen hat. Ich zähle mich zu den Frommen, die Gott gefallen wollen, und ich nehme auch diese Gnade in Anspruch. Eine Frage, die ich an uns und mir auch immer wieder stelle: Ja, es ist wichtig, Sachen, Menschen, Dinge einzuordnen, aber holen wir uns ein bisschen bitte aus den Schubladen gegenseitig raus. Können wir uns bitte ein bisschen...
Okay, im Angesicht der fortgeschrittenen Zeit.